Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Clubkultur-Podcast-Ausgabe mit Crazy Sonic. Und ich sage euch gleich, heute gibt es viel zu gewinnen, aber ihr müsst bis zum Ende hören. Warum? Das werdet ihr dann am Schluss erfahren. Heiß, kalt, heiß, kalt. Die letzten Wochen waren nichts für Wetterfühlige. Während wir letzte Woche noch geschwitzt haben und sich alles, wirklich buchstäblich alles draußen auf der Donauinsel und am Wasser abgespielt hat, wird es diese Woche wieder April. Absagen am laufenden Band und Verlegungen nach drinnen sind leider an der Tagesordnung. Nach der unpackbaren Hitze letzte Woche war eine wohltuende Abkühlung für mich und für viele andere auch. Übrigens, danke fürs zahlreiche Mitspielen. Die Tickets für Paul Kalkbrenner Schönbrunn sind verlost. Heute gibt es neue. Und zwar möchte ich auch Robert Hood ankündigen, der diesen Freitag in der Grellen Forelle bei Zuckerwatt auftritt. Ich glaube, der passt auch zu unserem Hörern. Eine wirkliche Detroit-Legende. Der hat ja relativ selten in Wien gespielt. Im Flex hat er jedenfalls nie gespielt, aber das Flex hat auch einiges neu gemacht, nämlich die hässlichen Einzäunungen abgerissen und neue Tische aufgestellt. Wirkt nach außen hin wieder etwas freundlicher und möchte offensichtlich wieder ein bisschen mehr den Anschluss finden und normales Publikum hinbekommen. Denn in den letzten Jahren ist das legendäre Flex-Café ja, ja, sagen wir mal so, mit viel Luft nach oben so ein bisschen dahin vegetiert. Was es auch relativ zahlreich gibt in letzter Zeit, sind lustige Kaffeehaus-Raves. Kollektive gehen einfach in eine ganz kleine Location, meistens ein neues Café, und machen dort wilde Partys. Ganz ohne Genehmigungen und Ankündigungen. Ja, und auch meistens ohne Alkohol. Das ist ja der neueste Trend, dass die jungen Leute wenig trinken. So hat sich das auch einige Male schon bei mir zu Hause im zweiten Bezirk in der Bruno-Marx-Halle abgespielt. Und diese Kaffeehaus-Raves, die schießen weltweit wie die Schwammerl aus dem Boden, fast ähnlich wie Festivals. Aber Österreich ist nach wie vor kein Festival-Hotspot. Einerseits das Wetter, siehe jetzt, dann mangelnde Locations, strenge Gesetze, alles Mögliche mag daran schuld sein, dass etwa im Gegensatz zu Holland, Belgien oder vor allem Kroatien hierzulande Festivals extrem rar sind. Ja, es gibt das Donauinselfest und es gibt auch das Spring Festival. Es gibt Electric Love, das übrigens einen schrecklichen Todesfall zu vermelden hatte. Ein Gast ist ja nach dem Eingreifen der Security verstorben. Die Ermittlungen laufen auch hier. Aber ansonsten tut sich nicht allzu viel hierzulande. Eine Ausnahme gibt es aber, das Gallische Dorf. Es ist das Paradiesgartenfestival, das im Schloss Bruck bei Bruck an der Leiter über die Bühne geht, und heuer ist es bereits die Edition Nummer 4. Platz gibt es auf jeden Fall in diesem großzügigen, wunderschönen Garten. Und heuer hat man auch einen richtig fetten Headliner geholt, Charlotte de Witt. Wenn man weiß, dass, wir sagen es oft, Mothership Festival, das Paradise City in Belgien ist, und dass Charlotte de Witt natürlich auch Belgierin ist, dann kann man hier oder mag man hier Zusammenhänge erkennen. Auf jeden Fall wird sie am Sonntag einen großartigen Abschluss dieses Festivals zum Besten geben. Ja, und 4 Jahre muss man natürlich erst einmal stemmen. Das ist es auf jeden Fall wert gewesen für mich, den äußerst sympathischen Veranstalter Felix zum dritten Mal in meinen Podcast zu laden. Servus, Felix.
Servus.
Ja, so schnell geht's.
So schnell geht's. Wir sind schon da.
Wenn man schon einen Vortext hat. Die erste Frage, wie geht's dir? Wie läuft der Vorverkauf? Wie zufrieden seid ihr?
Sehr, sehr gut, sehr happy. Gegeben den Umständen ist ein guter Vorverkauf und wir wachsen. Das ist unser Ziel, hauptsächlich ein größeres Festival wie letztes Jahr zu haben, und wir sind glücklich.
Und letztes Jahr, hast du mir gesagt, wart ihr schon fünfstellig?
Letztes Jahr waren wir fünfstellig. Und wir werden 50% wachsen, so wie es aussieht. Es kommt immer aufs Wetter drauf an. Ich habe dir im Vorhinein gesagt, die Leute werden mit ihren Entscheidungen immer spontaner.
Wir haben es ja, oder wir sehen es ja gerade diese Woche. Letztes Jahr sind doch alle an Hitze gestorben. Jetzt sagen wieder alle Outdoor-Veranstaltungen ab. Also es ist ein Auf und Ab in Österreich. Andere Länder da spielt das Wetter nicht so eine Rolle. Da ist es den Leuten wurscht. Da kaufen sie sich halt einen Gummistiefel und Plastikmontur und los geht's. Bei uns ist das nicht so, glaube ich.
Voll, aber das haben wir, glaube ich, in den letzten Gesprächen auch gehabt. Ich habe lange in Amsterdam gearbeitet. Dort ist Festivalkultur nicht so wie bei uns die Klassik. Die haben wir auch. Aber diese großen Hip-Hop und Rock und Indie und elektronischen Festivals, die haben wir halt nicht noch so lang. Und in Amsterdam stellt sich nie die Frage oder oft nicht die Frage, wohin fahren wir auf Urlaub? Fahren wir nach Ibiza oder fahren wir nach Italien? Sondern dort ist immer die Frage, auf welche Festivals gehen wir heuer? Und das wächst in Österreich, aber noch nicht in dem Ausmaß, dass man sagt, das Wetter ist egal wie in England.
Absolut richtig. Aber ihr habt es jetzt geschafft. Ihr seid schon im vierten Jahr und das verflixte dritte ist schon hinter euch. Da war ich ja. Ich habe es auch sehr genossen. Letztes Jahr, da hat das Wetter gepasst. Was ist eigentlich so für euch, für dich, die zentrale Vision natürlich des Paradies-Garten-Festivals?
Das ist eine echt gute Frage. Wir sind, also wie gesagt, ich habe meine Karriere in Amsterdam angefangen und habe immer wieder zurückgeblickt auf Österreich und gesehen, dass es tolle Festivals gibt im Indie- und im Rockbereich und auch in Salzburg mit einem EDM, Mainstream elektronischen Musikfestival. Aber was mir gefehlt hat und was wir gesehen haben, ist, dass es eine Nische gibt, die noch gar nicht so abgespiegelt ist, wie wir es überall in anderen Großstädten in Europa sehen. Und das ist die Club- und Underground-Szene. Und wir haben tolle Kollektive, die ich damals schon verfolgt habe, die es heute noch gibt. Und das war die eine Vision, jetzt sage ich auch schon Version, die eine Vision war diese Lücke zu schließen und zu sagen, diese Musik ist nicht wegzudenken und die wird immer größer. Und auch die Annahme, in Österreich dauert halt ein bisschen länger. Und das zweite war, die soziale Verantwortung auch abzuspielen und zu sagen, wir wollen ein Festival machen, das an den ökologischen Fußabdruck denkt und möglichst grün sein und diese Themen von Anfang an mit einbeziehen und nicht sagen, wir machen es so, wie es immer gemacht wurde, sondern wir denken wirklich von einem Müllentsorgungsplan über, was haben Foodtrucks für Auswirkungen, woher bekommen wir den Strom und. Dann denken wir sehr viel dran und das ist Teil unserer DNA. Und ich glaube, die Vision ist geteilt aus dem und wir nennen es unsere DNA und der bleiben wir treu und so haben wir auch ein sehr authentisches, ein cooles Publikum.
Das stimmt, also zumindest von dem, was ich gesehen habe. Ich glaube, auf die Schlagzeile, die das Electric Love heuer hatte, kannst du aber sicher verzichten, oder? Ist das da so immer der Albtraum eines Veranstalters, wenn da irgendwas sowas passiert?
Ja, es ist schrecklich. Das ist halt das, was man hofft, dass auf keinen Fall passiert. Vor allem, wenn ein Wochenende so gut läuft wie in Salzburg und alles tadellos rennt und dann sowas. Das will man nicht haben und da hat man als Veranstalter halt oft auch, aber auch keine Möglichkeit, solche Dinge zu verhindern, wenn du sagst, es sind 20.000, 25.000 Besucher am Tag. Ja. Ich denke ans Glastonbury Festival, wenn da 100 sind, da passiert einfach sowas in einer großen Masse. Es ist schrecklich.
Mhm. Allerdings, welche konkreten Neuerungen gibt es denn heuer im Vergleich zum Vorjahr? Das habe ich dich jedes Jahr gefragt, frage ich dich auch jetzt. Es gibt einen Riesen-Act auf jeden Fall, den es bisher in der Form so nicht gegeben hat. Charlotte Witt kommt. Ich meine, die ist ja wirklich so unter den Top 10 DJs, wenn man diese blöden DJ-Lists immer hernimmt.
Ja, also das ist, wenn du es raushebst, auf etwas, auf das wir uns besonders freuen, am Sonntag, dass sich Charlotte Witt unsere Castle Stage closen wird. Das ist ein Riesending und da sind wir besonders froh, dass wir das geschafft haben. Wir haben aber auch viele andere Dinge. Wir sind weiterhin kein Headliner-Event und das möchten wir in vielen Versionen auch darstellen, dass es nicht darum geht, einfach nur die Größten zu haben, sondern es immer wieder aufzumischen. Und das geht einerseits ums Line-Up, aber andererseits um die Stages und um die Kollektive, die wir haben. Also wenn du sagst, was gibt's Neues? Wir haben eine brandneue Stage im Rosengarten.
Eine dritte quasi.
Das ist eine Stage, die schon existiert hat, also die Area der Rosengarten, aber die Stage ist brandneu.
Das ist ein großes,
cooles Holzkonstrukt, das wir aus Belgien bringen, das wir angekündigt haben, das sehr, sehr cool wird, das auch wirklich zum Vibe beitragen wird. Wir überdenken die Castle Stage und wir haben einen Forest, der altbewährt ist, aber sehr lässig und. Also ich glaube, eine Nachricht, die auch dazu kommt, ist, dass wir kein Camping mehr haben. Das war ein langer Prozess, den wir durchgegangen sind die letzten 3 Jahre. Sie gesehen haben, dass die Art und Weise, wie wir ein Camping darstellen wollen, ein nachhaltiges Camping mit hoher Qualität, die Hand in Hand geht mit dem, was wir machen, ist in der Größe nicht möglich. Es war zwar ein super gemütliches Camping, Camping Area, aber wir sind nicht so gewachsen wie mit anderen Dingen. Und dann hat einfach der Fußabdruck, den wir hinterlassen, nicht wirklich den Mehrwert zu dem, dass wir sagen, wir wollen ein Camping haben. Und das haben wir jetzt mal auf Eis gelegt. Wir sehen, dass die Kids gerne und die Besucherinnen und Besucher gern wieder nach Hause fahren, die Hotel-Packages in Anspruch nehmen und gemütlich zu Hause schlafen. Dann haben wir eben diese coole Kollaboration wieder mit der ÖBB, die alle Leute nach Hause bringt, gratis mit unseren Nightlinern. Und das nehmen einfach voll viele in Anspruch und sagen, ich stehe gemütlich zu Hause auf und gehe in meine Dusche und dann starte ich wieder neu durch.
Das heißt, in Wahrheit kann man jetzt nicht, also man kann nicht dort bleiben.
Man kann dort bleiben. Wir haben Hotel-Packages mit Shuttles. Das heißt, du kommst dort in ein Hotel an, checkst ein und fährst mit dem Shuttlebus zum Festival und am Abend holt dich der Shuttle wieder ab und fährst zurück. Aber direkt im Harrach-Park als Camper kannst du nicht mehr übernachten. Außer Caravan-Camping.
Heimburg hat ja nicht diese Unmenge an Zimmern.
Bruckener Leiter meinst du?
Bruckener Leiter und Heimburg, ja.
Ja, die hat nicht die Unmenge an Zimmern, die machen wir auf jeden Fall voll, aber wir haben Bandorf in der Nähe, die hat eine Unmenge an Zimmern.
Ah ja?
Ja, die haben große Hoteltürme für das Outlet-Center und das ist nur 11 Minuten weg.
Gehen wir Outlet.
Fix.
Das heißt, man darf sich auf einiges gefasst machen. Es hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen. Ihr habt ja wunderschöne Lichtshows, vor allem am Abend dann. Die Bühnen sind auch äußerst liebevoll. Gibt es kuratorisch was Neues?
Ja, also wir haben heuer durch altbewährtes Partnerschaften, die wir extrem schätzen, wie mit Vienna Worldwide oder Gaze und auch junge Partnerschaften mit der Grelle Forelle, die wir weiterführen. Aber wir haben Radio Rudina, die, glaube ich, bei dir jetzt mal zu Gast waren oder zu Gast sein werden.
Die werden zu Gast sein. Ja, genau. Die werden nach dem Podcast zu Gast sein. Aber sie waren schon da, ich kann's sagen.
Sehr gut. Die haben eine eigene Bühne heuer im Rosengarten auf unserem neuen, brandneuen Orbit Stage. Macho ist ein internationaler Partner, ist eine Streaming-Plattform, die kommen. Und wir schauen, dass wir das immer ein bisschen aufmischen. Und ein bisschen passiert auch, was wir Feedback von unseren Besuchern bekommen. Du weißt ja, man kriegt einen ziemlich schnellen Newsletter mit Help Us Out to Make Paradise Garden Better. Und da sehen wir viel und da hören wir viel und viele Wünsche und denen versuchen wir auch gerecht zu werden.
Wie geht ihr mit dem Wachstum um, ohne dabei eure ursprüngliche Intimität oder Atmosphäre zu verlieren? Ich meine, seid ihr jetzt wirklich, ja, exponentiell kann man fast sagen, gewachsen. Sieht man vielleicht vom Schlechtwetterjahr 23 ab?
Ja, ich glaube, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir uns große Sorgen machen. Du kennst das Gelände, das ist sehr, sehr groß. Es ist nach wie vor ein Thema, dass wir schauen, dass wir das Gelände ein bisschen zusammenrücken und ein paar Areas schaffen, wo du ein hohes Gras hast, wo du nicht dazukommst. Das heißt, wir haben auf dieser Schlosswiese wirklich viel Platz. Und wie wir es machen, ist, dass wir Rückzugsräume schaffen Areas, wo du chillen kannst, wo du im Schatten sitzt, wo du am Wasser dort sitzt. Und das ist noch nicht das große, große Thema.
Und nach wie vor sind die Besitzer des Geländes, des Grundstückes Feuer und Flamme für das Festival.
Ja, vor allem. Ja, sehr, sehr. Da sind wir auch sehr glücklich und auch die Umgebung ist muss man sagen, mittlerweile wirklich Game und genießt das Festival zum großen, großen Teil. Und das ist so ein Prozess, den man durchgehen muss. Er ist zwar oft steinig, aber man ist schon wo zu Gast. Und in Orten, die noch nicht Berührung hatten mit elektronischen Musikfestivals, braucht man einfach Geduld, dass jeder das akzeptiert.
Gibt es eigentlich auch konzeptionelle Anpassungen im Booking, etwa durch neue Genres? Kollaborationen hast du ja schon genannt, Kuratorin hast du auch schon genannt.
Neue Genres, wie gesagt, wir versuchen die Szene in Wien und in Österreich abzubilden. Wir haben da keine Top-Down-Mentalität so sehr, wie wir probieren, das, was gehört wird, was gefeiert wird, einem Raum zu geben und das möglichst divers auf den drei Bühnen, die wir haben. Wir haben hier eine Ambient Floor, der von Apartment 8 gehostet wird. Das freue ich mich schon sehr. Wir überlegen natürlich oft außerhalb von den Dingen, die wir haben, aber noch haben wir drei Bühnen und da konzentrieren wir uns auf die Main-Genres, würde ich sagen, die jetzt einmal in Wien groß sind, auf Techno und auf House-Disco und vielleicht irgendwann mal in Zukunft wird es was in eine andere Richtung geben, aber momentan bleiben wir.
Es gibt ja auch manchmal so ganz leise Kritik, aber jetzt nicht speziell an euch, dass allgemein auf den wenigen Groß-Events in Österreich immer dieselben Wiener DJs spielen. Was sagst du darauf?
Die Kritik, ich verstehe sie nur zum Teil, wenn man unser Line-Up wirklich studiert, ist es nicht wirklich so. Es gibt ein paar Leute und ein paar Acts, die kommen wieder. Die haben wir aber auch immer wieder als Request. Also es ist nicht so, dass wir ein Wunschkonzert sind und wir bilden unser Line-up dem aus. Aber es ist schon so, dass es ein paar Acts gibt, die sind einfach total beliebt und die wollen auch immer wieder kommen und die sind auch immer wieder da. Mhm.
Wer macht eigentlich das Booking für Österreich jetzt? Ich meine, ihr arbeitet ja mit den Belgiern zusammen, wissen wir auch, wer die vergangenen Podcasts gehört hat. Paradise City heißt das Ganze, immer ein bisschen verwirrend für Wiener, die das alte Paradise City noch kennen, aber Paradise City heißt es wahrscheinlich deswegen bei uns nicht, weil es früher Paradise City gegeben hat, oder?
Wir haben, also die Geschichte in Paradise City sind unsere Partner, unser Mothership sozusagen, mit denen ich vor 5 Jahren das Paradiesgarten gegründet habe. Und wir haben einen Namen gebraucht, der dem ähnlich ist, aber Deutsch war für mich wichtig, weil es ein Festival aus Österreich ist. Aber wir haben es da nicht so sehr, ich glaube, wir haben erst danach herausgefunden, dass es Paradise City gibt, um ehrlich zu sein.
Aha, okay.
Aber ja, das Booking ist, würde ich sagen, eine Kollaboration aus einem lokalen Booker, mit dem wir arbeiten, mit dem Nizar, der auch DJ ist, den du kennst, und unsere Zoe, die Booking mittlerweile für 4 Festivals in Brüssel und in Frankreich macht, und unseren Stagehost. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, und mit denen gemeinsam arbeiten wir das.
Gab es auch heuer Versuche, das Booking diverser zu gestalten, zum Beispiel im Hinblick auf Gender-Herkunft?
Immer. Das ist immer, ich hoffe, dass sie so einmal Zeit hat, auch hierher zu kommen und mit dir darüber zu sprechen. Das ist extrem spannend. Sie ist an der Vorfront von diesem Thema und ist da sehr, sehr stark vertreten.
Das machen wir nächstes Jahr.
Auf jeden Fall. Ja, vielleicht vor Ort. So ist es sehr, sehr wichtig. Auch dem Nizar, dass es geht nicht um Quoten. Es geht nicht darum, dass 50 oder 60 oder 70%. Wobei wir schon sagen, es muss ein guter Teil aus Österreich kommen. Es muss möglichst divers sein. Es müssen nicht nur DJ oder Mädels sein und Künstlerinnen, sondern People of Color müssen vertreten sein aus der Queer-Szene. Es muss gemischte Back-to-Backs geben, weil je diverser das Line-Up und je diverser das Programm, desto spannender und diverser das Publikum sehen wir.
Mhm. Was war der mutigste oder unkonventionellste Act, den ihr heuer gebucht habt? Und warum? Kannst du das überhaupt beantworten?
ich kann es nicht beantworten, weil ich finde, unser gesamtes Festival und das Genre ist extrem mutig. Du kennst Österreich und du kennst Wien. Es ist nicht so wie in Berlin oder in London oder in Brüssel oder in Amsterdam, wo du sagst, ich habe Sure Shots. Ich hau den Marcel Detmann in das Line-Up oder ich buche mal in Hofstadt und ich weiß, dass da 20.000 Leute Tickets kaufen. Das gibt's in der Form nicht. Es ist in Österreich eine kleinere Szene und da geht es eher darum, möglichst gemischt zu buchen, und es geht darum, auch ein Event zu haben, das von der Stimmung her passt und von den Leuten passt. Das ist viel wichtiger als mutig zu buchen, wobei es geht schon auch darum zu sagen, wir brauchen ein paar Acts, die noch nicht bekannt sind in Österreich. Dann sind wir so an der Grenze von, wir buchen schon auch Namen, die sehr weit voraus sind wahrscheinlich und die noch nicht so bekannt sind. Nur dann tust du dir auch nichts Gutes in Wien, weil der meistens noch gar nicht so groß ist. Wie zum Beispiel vor 3 Jahren hatten, oder 2 Jahren hatten wir Overmono, 3 Jahren. Und damals größter Act, glaube ich, auch international überall vertreten, auch am Glastonbury und in Amerika, überall. Und hier in Österreich hat es nicht wirklich den Anklang gehabt. Und jetzt hören wir in allen möglichen Feedbackrunden, dass sie so gerne Overmono hätten. Also es dauert halt immer ein bisschen.
Österreich ist immer sehr langsam und manchmal eben zu langsam. Das habe ich auch in meiner eigenen Booking- und Veranstalterkarriere schon oft gemerkt, dass die Acts sich dann geholt habe zu früh da waren und dann haben es mir die anderen weggeschnappt.
Es ist so, du bist der große Weinkenner und das Sommelier, es ist so wie mit einem Wein. Du hast, wenn du eine Weinkarte hast mit lauter jungen, unbekannten Weinen, das taugt dir, das taugt vielleicht 500 anderen Menschen, die in dieses Restaurant kommen, aber die Leute wollen schon das haben, was sie kennen und was sie gern haben und schätzen, und dem muss man nicht gegenübertreten und sagen, das ist uns wurscht, wir machen nur das, was wir wollen, und wir buchen unser Line-Up, sondern es muss für jeden was dabei sein, finde ich.
Man hat jetzt so ein bisschen den Eindruck gehabt, das gelingt ja jetzt mehr und mehr dem Lighthouse. Da habe ich persönlich ganz wenige Acts gekannt, trotzdem immer voll. Ist das einmal so ein Ziel, dass man sagt, okay, die Leute kaufen uns die Tickets schon vorher weg, wir können ein bisschen mehr Risiko nehmen und müssen jetzt nicht mehr die großen Headliner buchen, obwohl ihr das ja eh nicht macht?
So denken wir nicht. Also ich glaube, das Lighthouse hat ein fantastisches Line-Up heuer gehabt, durchgehend, und wird auch da immer spannender. Es hat natürlich auch immer die Kombination, die fantastische in Kroatien zu sein und allgemein das Setting. Unsere DNA liegt darin, dass wir die Szene abgleichen und die Szene spiegeln und sagen, was passiert in Wien unterm Jahr, was passiert in Österreich, und das wollen wir vertreten haben, wir wollen lokale Kollektive vertreten haben und das gemischt mit internationalen Headlinern. Und ich glaube, auch wenn wir vielleicht mal in Zukunft riesengroß sofort ausverkauft sind, würden wir keine Top-Down-Mentalität an den Tag legen und sagen, okay, jetzt buchen wir nur noch, was uns Spaß macht, und die Leute müssen das einfach essen.
Wie versteht ihr eigentlich eure Rolle als Kulturveranstalter im niederösterreichischen Kontext? Wir reden ja jetzt immer gerne über Wien, wir sind ein Wiener Podcast, aber der Podcast wird natürlich auch mittlerweile in Niederösterreich gehört. So zwischen Clubkultur und Naturraum. Wer dort war, weiß ja, das ist ja wirklich ein riesengroßer Park mit viel Natur, und es ist halt mittendrin ein Haufen Clubkultur.
Ja, es ist wirklich sauspannend. Du wahrscheinlich, so wie ich, du kanntest das Schlossbruck nicht, bevor du es nicht betreten hast. Und das macht das extrem spannend auch für jeden, der dorthin kommt und sagt, was dieses Kleinod, was dort plötzlich sich aufbaut vor dir. Du kommst mit dem Zug an, du gehst, spazierst gemütlich durch den Park, du hörst, dass es immer lauter wird und dass du langsam...
Ja, man geht recht lang vom Parkplatz. Also ich glaube doch 2 Kilometer oder so.
Wahrscheinlich, ja. Ich habe es nie gemessen, aber du gehst sicher eine gute... halbe Stunde, aber das tut dem Ganzen nichts. Ich finde immer, das ist ein cooler Moment, wo man aussteigt aus dem echten Leben und langsam ankommt in diesem Park, und dann wird plötzlich, hörst du die Beats vom Festival. Ich finde das extrem cool, dass du ein bisschen Zeit hast, auch auszuspannen und nicht vom Zug gleich in den Club und gleich und das Nächste. Und das macht das spannend einerseits und toll, aber wir haben auch eine große Verantwortung, weil es gibt, wie du sagst, auch schon einen Schlossbesitzer, dem das Ganze heilig ist und der dieses Schloss erhalten möchte, weniger als Mitveranstaltung an einem Festival. Aber und dann nebenbei haben wir auch den Naturschutz, den wir sehr, sehr ernst nehmen.
Gibt es dort viele Tiere in dem Schlosspark?
Es gibt viele Tiere, und es ist ein Raum, den wir respektieren wollen. Es geht jetzt weniger um spezielle Tierarten, es geht darum, respektvoll mit dem Ort umzugehen. Und wir haben Vorgaben, die nehmen wir sehr ernst. Wir haben eine ökologische, fachliche Aufsicht, die dort vor Ort ist, die uns guidet, die uns sagt, wenn etwas nicht stimmt. Das sind Kleinigkeiten, das sind aber auch Dinge wie, dass wir das Licht nicht nach oben strahlen dürfen, weil das einen Kegel bildet, wo die Fledermäuse nicht mehr rauskommen.
Aha, ja.
Dinge, die du sonst im alltäglichen Leben nicht...
Da lernt man viel dazu, glaube ich.
Lernt man extrem viel dazu, und das muss man sehr ernst nehmen, weil das ist nicht wegzudenken für Outdoor-Veranstaltungen, dass man Naturschutz auch immer respektieren muss.
Das Gelände ist ja so groß, dass man sich vor allem als Mann, aber wahrscheinlich auch als Frau, nicht unbedingt aufs Klo begeben muss. Man kann irgendwo in die Büsche gehen. Tatsächlich gibt es dort jede Menge. Machen das auch viele, oder machen die Leute Blödsinn?
Du hast es gesehen, es ist wirklich ein cooles Publikum, und sie guiden sich selbst auch sehr. Man muss sich halt als Veranstalter immer wieder an der Nase nehmen und schauen, dass man ihnen die Möglichkeit nicht gibt, dort neben der Tanzfläche das Geschäft zu verrichten, sondern halt überall ein Häusl aufzustellen, wo man glaubt, dass es notwendig ist. Und da haben wir heuer auch nachgerüstet, und neben den Dixies, die leider unvermeidlich sind an manchen Positionen, weil du einfach nicht mit dem Truck hinkommst, dort, wo wir sie aufstellen möchten, haben wir große Toilettencontainer, die beleuchtet sind, mit ordentlichen Spülklos aufgebaut.
Das ist mir wohltuend aufgefallen.
Total,
Und was mir auch wohltuend aufgefallen ist, es gab wirklich gutes Essen. Einige bekannte Streetfood
Foodtrucks,
ja. Das ist außerbringen, die es ja auch in Wien gibt, die in Wien sehr bekannt sind. Wird sich da was ändern, oder werden das die gleichen bleiben?
Vor allem, nein, da haben wir immer wieder neue, coole Kandidaten, ganz neue, die rauskommen. Es ist immer eine Vorgabe, dass wir vegetarisch sind. Nicht, weil wir sagen, alles andere ist schlecht, aber weil es einen spannenden Effekt hat auf unseren CO2-Abdruck. Aber wir haben deutlich mehr heuer, das haben wir auch gesehen, dass die Variety wichtig ist für unsere Besucher, und es gibt wirklich von bis. Und die Leute werden sie auch wiedererkennen, und das wird ein cooler Nebeneffekt.
Mich interessiert, was ist denn eigentlich da unter dem Jahr? Was passiert in diesem Schlosspark? Weil eigentlich, wie du es ja richtig gesagt hast, kannte man den vorher nicht. Ist das so im Privatbesitz, wo ein Schlossherr
Ja,
residiert.
Der Park, wo du durchspaziert bist, vom Zug bis zum Festival, ist öffentlich. Das heißt, die Stadtgemeinde kümmert sich um den. Er ist Privatbesitz, aber er ist öffentlich zugänglich. Und die Leute nützen ihn als ihren privaten, riesengroßen, fantastischen Garten. Und du bist, wenn du eine Runde spazieren gehst in der Früh mit deinem Hund, bist du so gut wie allein und hast einen wirklichen coolen Naherholungsort, der seinesgleichen sucht. Und dann hast du die Schlosswiese, wo das Festival ist, der ist tatsächlich privat, da kommt auch rund um Jahr niemand hin. Und der wird momentan hauptsächlich vom Paradiesgarten-Festival genutzt. Es gab einmal dort ein Musical-Festival, das leider keinen guten Eindruck hinterlassen hat und dann auch sehr schnell weg war und alle möglichen Probleme dort gelassen hat. Aber es wird in Zukunft mehr, glaube ich, dort geben. Der Beppo Harrach, dem das Schloss gehört, hat Pläne, neben dem elektronischen Festival auch Klassik hineinzubringen. Er baut ein Museum dort aus, das man täglich besuchen kann. Und es wird dort kulturell mehr passieren. Es ist ja so ein spannender Ort, weil diese Richtung Niederösterreich kulturell, außer klassisch, da gibt's tolle Geschichten mit Haydn und allen möglichen Sachen. Aber in diesem Bereich von Konzerten und elektronische Musik gibt es sehr, sehr wenig. Deswegen ist das auch gern gesehen.
Da gibt es ja auch eine Partei in Niederösterreich im Landtag, die wahrscheinlich nicht so offen ist dafür. Habt ihr mit denen schon anstreifen müssen oder sind die eigentlich, was das angeht, wurscht?
Da haben wir Gott sei Dank überhaupt keine Probleme gehabt. Es geht wirklich allen, die vor Ort Verantwortung haben, darum, dass es sicher ist, dass wir uns um die Anrainer kümmern, dass wir direkten Kontakt und offen mit den Leuten umgehen. Wir nutzen jede Firma und jede Möglichkeit, lokal auch etwas zu hinterlassen. Eine Umwegsrentabilität, die steigt auch von Jahr zu Jahr. Die Leute merken, dass es nicht nur wir kommen und wir gehen, sondern, weil du Gummistiefel angesprochen hast, vor letztes Jahr waren die ja komplett ausverkauft in jedem Lagerhaus, weil es geregnet hat. Weil wir vegetarisches Festival erwähnt haben, der Leberkass im Biller war komplett ausverkauft und das sind so die Kleinigkeiten, aber wir arbeiten auch mit einem Müllentsorgungsunternehmen dort zusammen, wir arbeiten dort zusammen mit lokalen Caterern, wir haben den Energiepark, das sind so die größten oder einer der ersten, die Windräder in Österreich gebaut haben. Mhm. Mit denen schaffen wir es, das einzige Festival in der Größe zu sein, das zu 100% mit nachhaltig produzierter Energie produziert wird. Das heißt, der Strom, der am Festival gebraucht wird, kommt aus Windrädern, Photovoltaikanlagen und Biogasanlagen. Wir brauchen keine großen Dieselaggregate, was fantastisch ist. Also wir nutzen vieles und wir haben auch ein Glück mit manchen Sachen.
Das stimmt. Das heißt, das Schloss ist unter mir auch bewohnt,
Nein, ist nicht bewohnt. Ich glaube, das war zwei Generationen her. Und es waren dann zwischendurch Wohnungen dort. Es kommen manchmal ältere Damen und ältere Herren und sagen, da habe ich einmal gewohnt in dem Teil. Und das ist so für sie ein bisschen so Reminiscence of the Past. Und jetzt wird das halt ganz anders belebt. Und der Rosengarten, wo früher Damen und Herren gebadet haben, dort geht es jetzt ganz andere Richtung.
Kann man überhaupt baden dort?
Man kann nicht baden, leider. Es ist,
Das welche?
Ich glaube schon, aber wenn du dort in dieses Wasser reinspringst, den Geruch kriegst du lange nicht mehr runter.
Okay. Also dann lernt man wenig besser andere Leute kennen.
Ich glaube, dann ist vorbei mit dem Flirtfaktor.
Es gab ja dort so ein paar Zimmer, die waren dann, da standen dann ein paar Leute und haben so sich das von der majestätischen Position oben angesehen. Sind das dann Leute der Crew wahrscheinlich, oder? Oder gibt es da so super VIP-Floors?
Nein, das ist der Besitzer, der sich das gibt und der die coolste Lage von dort oben nimmt und sich das hineinzieht und seine Freunde. Wir haben nach wie vor nicht den Anspruch, VIP-Areas zu bauen und weil ich finde, das tut der Stimmung nichts. Ich verstehe VIP-Areas und ich verstehe auch den Anspruch und in manchen Konzepten funktionieren die super, aber in unserem Genre tut das dem Ganzen nichts Positives, glaube ich.
Es gibt ja nach wie vor, glaube ich, keine Afterpartys. Ihr überlasst quasi das Publikum dann seiner Verantwortung?
Das ist noch in Arbeit und noch nicht ganz offiziell, aber wir arbeiten an etwas.
Aha.
So viel kann ich jetzt schon sagen.
Für heuer.
Mhm. Ja.
Also vor Ort dann oder in Wien?
Nein, in Wien.
In Wien, okay. Weil ich wollte gerade fragen, im Schloss kann man wahrscheinlich nichts machen.
Nein, du musst dir vorstellen, das Schloss ist ein Schloss und das ist ein Wohnhaus. Vielleicht noch, ich weiß gar nicht, was das gewidmet ist. Du müsstest eine Betriebsanlagengenehmigung haben und weißt du eh, was das bedeutet. Ja. Fluchtwege, Brandschutz etc.
Und vor allem, wenn du dann im Schloss was machst, wollen alle hin.
Dann wollen natürlich alle hin und der Beppo Harach, der Besitzer, der ist zwar extrem lässig in der Ansicht, aber ich weiß nicht, ob er ganz gechillt wäre.
Das wäre dann zu viel. Ja, das kann ich gut verstehen. Du hast gesagt, kein Camping mehr. Liegt es vielleicht auch daran oder lag es daran, dass auf den Campingplätzen ja auch immer viele unerwünschte Afterpartys stattfanden, die dann laut sind gar und nicht. Die eigentlich viel gar lauter nicht. Sind als das Festival selber?
Nein, gar nicht. Das war eigentlich immer extrem angenehm und die Leute haben sich selbst, ich sage immer, es ist sehr, sehr besonders cool, weil die Menschen, die dort sind, die sind so freundlich und untereinander verständnisvoll und es ist, hat auch nicht die Größe gehabt, wo du gesagt hast, das sind so viele, dass das unangenehm ist. Man hat es auch nie gehört in der Stadt. Das Camping war nie dahingehend ein Problem, es war einfach von der Größe nicht darstellbar.
Mhm. Es gibt jetzt mittlerweile schon so Campinghäuschen. Manche Festivals machen das ja, dass man das dann dort mieten kann, so Mini-Häuschen.
Mhm, haben wir auch gehabt.
Hattet ihr auch. Mhm. Gibt es dahingehend vielleicht Pläne für die Zukunft oder ist das jetzt mal vom Tisch einfach?
Das ist jetzt einmal vom Tisch. Ich glaube, wir brauchen eine Größe, wo wir sagen, okay, wir kennen den Prozentsatz in Österreich, zumindest bei unserem Festival, an Campern. Mhm. Und wenn wir eine Größe erreicht haben, wo wir sagen, der Anteil von Campern ist groß genug und wirtschaftlich, das wäre ein schönes, weil ich möchte nicht unbedingt ein Camping bauen, wo einfach das hingeflackt ist und die Leute müssen sich ihre Sache selber machen. Ich möchte, dass das Hand in Hand geht mit dem Anspruch auf Qualität, die wir haben und das geht sich halt noch nicht aus. Aber es wird dorthin gehen und wir werden es sicher früher oder später wieder öffnen.
Aber so im Raum Bruck an der Leiter, dort herum, gibt es danach keine Möglichkeit, irgendwas noch partymäßig zu machen?
Also offiziell gibt es nichts, was mir bekannt ist. Es gibt inoffiziell auch Campingplätze, die ich schon gesehen habe, wenn man genau, aber das ist nichts, was wir promoten. Wir kennen die Leute nicht und wir können auch nicht für die Qualität bürgen, aber es gibt sicher Dinge, die passieren und die sind aber außerhalb unseres Wirkungsbereichs.
Welche Maßnahmen gibt es heuer für Awareness, für Inklusion und Nachhaltigkeit?
Wir arbeiten wieder mit einem Awareness-Team zusammen, die über einen unserer Stagehosts kommt, über die Amore AG. Und die werden wieder vor Ort sein, sichtbar sein und auch wirklich schauen, dass wenn jemand noch nicht so weit ist, dass er auch wirklich zu einem Samariterbund gehen muss, sondern einfach da ist für jegliche Probleme, sei es auch alltägliche.
Mhm. Das heißt, gab es eigentlich schon einmal Zwischenfälle? Musstet ihr schon mal wen bitten zu gehen?
Gott sei Dank nicht. Nein, es gab nichts, nothing to write home about. Es war immer, und das ist echt knock on wood, immer sehr gediegen und ordentlich abgelaufen.
Machen wir jetzt gerade.
Und die Polizei ist eigentlich immer recht begeistert, dass sowas möglich ist, weil sie immer sagen, bei jedem Dorffest haben wir bei 50 Leuten schon Sachen, wo wir einschalten müssen.
Und dann nicht. Das ist mir auch aufgefallen. Vielleicht auch ein Mitgrund, dass es eben dann auch schon ein bisschen früher aus ist einfach. Um eins ist es ja, glaube ich, aus.
Um eins ist es aus.
Bleibt auch so. Die letzten Jahre war es so. Und ich kenne es ja auch selbst von den Clubnächten. Wirklich eskalieren tut es halt meistens im zweiten Teil der Nacht.
Ich glaube auch und natürlich, wenn alles egal wäre, wir würden gerne die ganze Nacht durchfeiern. Mhm. Haben aber Regeln, die wir gerne befolgen, weil sonst gäbe es uns gar nicht. Und es ist dann immer die Entscheidung zu sagen, okay, dann machen wir es so, wie wir wollen und respektieren dann die Regeln nicht. Und du weißt eh, es ist genug Podcasts gehabt, wo du schon beschrieben hast, was passiert, wenn man sich nicht dran hält. Und da wollen wir einfach streng sein, weil wir wollen einfach existieren und noch lang da sein. Und es gibt die Möglichkeiten, nach Wien zu fahren. In einer halben Stunde bist du da, in einer Dreiviertelstunde bist du im nächsten Club und feierst weiter.
Da kommen wir jetzt noch zur Zukunft. Wir sind eh schon sehr weit fortgeschritten. Wird Paradiesgarten langfristig ein Boutique-Festival bleiben oder strebt ihr eine Transformation in Richtung größerer Reichweite an?
Ich glaube, wir wehren uns nicht gegen Wachstum, aber es wird einen Punkt erreichen, wo wir sagen, dass es nicht mehr dem entspricht, was wir ursprünglich vorhatten. Boutique-Event ist ein schwieriges Wort, den ich gar nicht so wirklich verwende, aber es geht darum, Qualität vor Quantität. Ich glaube, jetzt sind wir noch lang nicht dort. Es sind jetzt 5.000 maximal pro Tag, die wir dort haben können. Beziehungsweise, ja, in Zukunft werden wir sehen, wie es wächst. Und wir werden uns immer unsere Seele und unsere DNA treu bleiben. Und wenn du dem treu bleibst, dann schaffst du es auch irgendwie, die Mentalität ähnlich zu halten.
Aber gibt es eine Kollidierungsgrenze, das sagt, das, da können jetzt irgendwann mal nicht mehr rein? Ich meine, ich bin ja dort gewesen, ist ja schon wirklich groß. Also ja. Da geht wirklich viel hin.
Von einer Produktionsseite könntest du sehr, sehr viele Leute dort haben. Von einer Veranstaltungsgenehmigungsseite ist das wieder ein ganz anderes Thema. Und da geht es auch, wie wir gesagt haben, sehr viel um Anrainer und um Umweltschutz. Und das, dem musst du halt immer gerecht werden. Und ab irgendeiner Größe ist das nicht mehr, ist das wahrscheinlich schwierig.
Das Paradise City in Belgien hat ja sozusagen mit dem Paradiesgarten einen internationalen Ableger, wenn man so will, gegründet.
Ja, ja.
Ableger ist immer schon schlecht, aber ja. eine schöne Kollaboration mit Österreich gemacht, Gott sei Dank. Gibt es eigentlich, weißt du das, gibt es weitere Pläne mit anderen Ländern, anderen Labels?
Momentan in dem Paradise City, es ist ja nicht, so wie du sagst, es ist kein Ableger. Es sind eigentlich Kollaborationen, wir nennen es unserem Mothership oder Mutterfestival, wie du es immer willst. Es hat sich einfach auch international herausgestellt, dass du nicht als Festival, wenn du groß bist, einfach copy-pasten kannst und sagst, ich gehe jetzt nach Südamerika und setz das dorthin und das wird gut ankommen, weil wir wissen, was wir machen. Du brauchst wirklich ein gutes Team vor Ort, dass die rechtlichen Gegebenheiten, dass die Feelings, den Mood, die allgemeine Stimmung auffasst und das ist unsere Partnerschaft. Wir sind hier, wir fühlen, was in Wien passiert, so gut wie möglich. Wir kennen die rechtlichen Gegebenheiten und wir arbeiten mit den Erfahrungen, die das Paradise City gemacht hat, beziehungsweise mit den Möglichkeiten des Bookings, die sie haben, oder Stages, die wir mehrmals verwenden. Sie haben ein neues, zum Beispiel eine ganz andere Richtung, ein Jazz-Festival in Antwerpen, das gegründet oder wieder zum Leben erweckt. Jazz Middelheim heißt das. Mhm. Sie haben ein Underground-Festival in Doel, einem verlassenen eine Geisterstadt in Belgien, gegründet vor ein paar Jahren. Es gibt ein Festival in Frankreich, das Touquet Music Beach, das sehr, sehr bekannt ist, das sie übernommen haben mittlerweile. Also das wächst, aber nicht wirklich in dem Ausmaß, dass man sagt, okay, poppt überall raus, aber wenn es passt, dann passt es und wir sind eine davon. Die
und schaust du dich ein bisschen in Wien auch um? Ich meine, du kennst ja viele Leute, ob da mal vielleicht irgendwo ein Gartl oder ein Schlösserl?
Ich habe ehrlich gesagt wirklich mit dem Paradiesgarten, es braucht noch viel Liebe und das, die muss ich noch geben, bevor ich die Fühler ausstrecke und sage, das ist mir Fahrt, das wird noch lange nicht Fahrt. Da gibt es noch viel, viel zu tun und viele spannende Sachen, die wir noch vorhaben, bevor wir sagen, wir gehen das nächste Jahr an.
Seid ihr immer am selben Datum? Wandert es da auch so ein bisschen zum
1. August-Wochenende.
Bleibt.
Bleibt. Nächstes Jahr, glaube ich, ist es 31. Juli, da müssen wir uns überlegen, ob wir ins zweite rutschen. Ja, Kleinigkeit.
Was wäre denn für dich, für euch ein ideales Paradiesgartenfestival in 3 Jahren? Inhaltlich und strukturell? Schlussfrage.
Natürlich würde ich mich freuen, wenn es weiter wächst und wenn wir ausverkaufte Editionen möglichst viele Leute begeistern können. Ich würde mich aber auch wirklich freuen, wenn das, wofür wir auch da sind, nämlich die Szene wächst und die Szene in vielleicht in Richtungen von Underground-Festivals neben uns gibt. Also das sind eigentlich altruistische Gedanken, die ich habe. Ich hoffe, dass aus dem, was wir tun, andere Events auch stattfinden können, dass wir langsam wachsen, dass wir dieses Nachhaltigkeitsthema, dass das ein bisschen Anklang findet, dass andere Festivals sich überlegen, was bedeutet es, ein möglichst grünes Festival zu haben. Wäre cool, wenn wir ein bisschen eine Vorbildwirkung haben. Wir wollen uns nicht zu ernst nehmen, aber wäre schön, wenn sich dieser Geist ein bisschen mehr verbreitet und wir sagen dann in Zukunft, wenn wir zusammensitzen, es gibt ein Drum and Bass Event, es gibt ein Underground Event, es gibt ein Paradiesgarten und das alles soll es hoffentlich in Zukunft in Wien und Umgebung geben können.
Nee, es gibt ja auch das Schloss Esterhazy, wo ja auch schon ein Festival ist.
Natürlich.
Also ist natürlich ein bisschen, sag ich mal, weniger auf DJs aufgebaut. Aber das gibt's ja auch schon und ja, vielleicht geht das alles in die richtige Richtung. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und was ich natürlich jetzt auch sagen muss, vielen Dank, du bist wieder sehr großzügig. Wenn ihr bisher durchgehalten habt, es gibt 4x2 Festivalpässe für das ganze Wochenende zu gewinnen. Also hört den Podcast, aber ihr müsst diesmal eine Frage beantworten. Und zwar, wir haben es ein paar Mal erwähnt, wie heißt denn die Besitzerfamilie? des Schlosses Bruck. Wir sagen es jetzt nicht. Ihr müsst den Podcast anhören, dann zählt's und ihr schreibt mir. Ja?
Sehr coole Frage. Ja?
Lieber Felix, ich danke dir herzlich.
Ich danke dir.
Ich wünsche dir alles Gute.
Danke vielmals.
Wir werden uns wiedersehen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Und wir sehen uns, die wir uns nicht sehen, nämlich die Hörer, auch hoffentlich da. Denn es zahlt sich wirklich aus. Ich kann eine Lanze brechen dafür. Und wir sollen ja in Österreich wirklich mehr Festivals haben. Zumindest noch ein, zwei wird das Land vertragen. Danke, dass ihr bisher die Geduld hattet. Wie gesagt, ihr könnt auch die alten Podcasts mit Felix über die ersten Ausgaben vom Paradiesgartenfestival anhören. Wir haben, glaube ich, schon ein bisschen was anderes geredet heute.
Ich hoffe, ich glaube.
Ja, ja, sehr stark. Und es bringt ja nichts, das Line-Up aufzuzählen. Das kann jeder nachschauen. Ja, und in zwei Wochen dann Radio Rudina, versprochen. Das ist auch noch vor dem Festival, denn das haben sie dann angekündigt da. Und damit das dann nicht ganz aus der Zeit fällt.
Großartig.
Danke, Bussi, Baba und schwitzt nicht zu viel.
Danke sehr.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.